Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht. Ich muss mich mit der Abblende hier anfreunden. Willkommen zum Geschichtsunterricht. Eine Koproduktion von Frino DLF Nova und aus Köln zugeschaltet. Matthias von Helfeld.
Jawohl, Schnellsprecher.
Ja, weil ich vorher so, ich dachte, huch, da war ja schon die Blende. Thema heute, diese Nase.
Ja.
Ach, diese Nase. Aber du hast ja nie Asterix gelesen, wie ich kürzlich erst gelernt habe. Es geht heute um Kleopatra.
Genau.
Königin von Ägypten und
so ist
Gespielin
das.
Von Cäsar? Nee, von...
So ist das.
Ich weiß es gar nicht mehr. Alles, was ich über Kleopatra weiß, steht im entsprechenden Asterix-Band und den habe ich gerade nicht parat.
Gespielin von Marc Anton und vorher von Cäsar. Mit dem hatte sie einen Sohn, Cäsarion.
Ah.
Und dieser Cäsarion, der heißt im Ägyptischen oder Griechischen Ptolemaios der IX.
Ah.
So, und jetzt, mein Freund, packen wir die ganz große Geschichtskeule aus.
Ich finde es ja alles so ein bisschen schlimm. Gibt es auch eine Stadt, die Cäsarion heißt? Oder habe ich all die Jahre immer nur gedacht, das wäre eine Stadt und kein Mensch?
Also das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Also
es gibt auch eine Stadt, die nach ihm benannt ist. Basta.
Du kannst das ja googeln. Genau. Kleopatra war aus dem Hause der Ptolemäer.
Aha.
Und ich habe mich schon als Schüler gefragt, was um Himmels Willen ist ein Ptolemäer? Also die schreiben sich auch schon so komisch, nämlich mit P und T am Anfang. Das kann man gar nicht richtig aussprechen. Aber ich kann jetzt mal so ein bisschen Aufklärung betreiben. Und ich weiß es nämlich jetzt, wo das herkommt. Hey. Und zwar gehen wir zurück in das Jahr 333,
Issos.
Bei Issos, Alexander der Große. Alexander der Große beginnt sozusagen das gesamte Imperium der Perser zu erobern. Das dauert ein paar Jahre und die bis zum Hindukusch laufen die also rum. Und dieser Alexander muss ein außergewöhnlicher Typ gewesen sein, unter anderem deshalb, weil er sehr fähige Generäle und Feldherren sozusagen um sich herum versammelte. Und einer seiner großartigen Feldherren war Ptolemaios der Erste. Ptolemaios der Erste. Und jener Ptolemaios setzte sich sofort sozusagen ins Benehmen, als Alexander 323 vor Christus gestorben war. Er hinterließ sozusagen ein riesiges Vakuum.
Jetzt kommt's. Diadochen
Kämpfe.
Siehst du, habe ich hier in der Sendung gelernt.
Er hat es.
Das heißt, Ptolemaios
der Erste. Das war, ja, pass auf, jetzt kommt der Hammer. Es beginnen die Diadochenkämpfe. Da geht es darum, sozusagen dieses riesige Imperium, das der Alexander seinen Generälen oder seinen Mitmenschen sozusagen hinterlassen hat, irgendwie zu ordnen, eine Nachfolgeregelung herbeizuführen.
Ja.
Und da gab es mehrere, die gesagt haben, ich will. Und einer von diesen mehreren war Ptolemaios der Erste. Erstmal hat man gesagt, wir machen jetzt erstmal so eine Art Vertrag und teilen das so ein bisschen auf, das Gesamte, aber lassen den Gesamtverband beieinander. Also wir werden es jetzt nicht so vollkommen zerschlagen. Und da war der Ptolemaios der Erste einverstanden mit. Der kommt aus einer, vermutlich jedenfalls, aus einer Linie des makedonischen Königshauses, also auch aus der Ecke, aus der Alexander selber kam. Und die beiden kannten sich schon von Kindesbeinen an. Und das war sozusagen ein Herz und eine Seele. Und insofern war er der wichtigste aller Generäle, die also da an der Seite Alexanders kämpften. Und die Diadochenkämpfe dauerten also von, sagen wir mal, 323, kurz nachdem Alexander gestorben war, bis 285. Und in diesem Jahr 285 stirbt Ptolemaios der Erste und wird von seinem Sohn, man glaubt es kaum, Ptolemaios dem Zweiten beerbt. Und durch die Aufteilung dieser, großen Teilreiche bekommt Ptolemaios oder die Erben des Ptolemaios das, was wir heute als Ägypten bezeichnen. Also dieses damals riesige und heute auch noch große Land. In Asien etwa wurden die Seleukiden an den Start gebracht und in Griechenland herrschten von da an die Antigoniden. Also bis zum 2. Jahrhundert vor Christus, als dann die Römer reinkamen. Aber da war sozusagen das alles aufgeteilt und von da an herrschten halt in Ägypten die Ptolemäer. Und die letzte in der Kette der Ptolemäer war eben Kleopatra. Und das war die letzte weibliche Pharaonin. Es war, glaube ich, auch die erste.
Warum war sie die letzte in der Reihe der Ptolemäer? hat die...
Weil danach, also wir reden jetzt schon fast um Christi Geburt,
ja.
Übernehmen die Römer Ägypten als Provinz. Und damit, also Augustus hat Ägypten zu seiner Privatprovinz sozusagen gemacht. Und damit war die Herrschaft der Ptolemäer beendet. Und Caesarion, der arme Kerl, der ja möglicherweise ihr gefolgt wäre, wurde umgebracht. Und das Ganze nach der Schlacht von Actium 31 vor Christus. Also da war sozusagen die Entscheidung gefallen, dass das ägyptische Reich eingegliedert wird in das große römische Imperium. Und die letzte eben in dieser Kette, das war Kleopatra.
Warum konnte Rom eigentlich das ägyptische Reich übernehmen? War das irgendwie im Niedergang oder sowas? Oder waren die einfach nur schwächeres Militär und wie es halt so war?
Nein, also Kleopatra, das müssen wir jetzt mal sagen, war natürlich eine außergewöhnliche Herrscherin. Das ist ja gar keine Frage. Sie ist nicht nur berühmt geworden durch diese Büste und durch ihre Nase, sondern sie muss auch tatsächlich eine sehr beeindruckende Frau gewesen sein. Es ranken sich um sie viele Geschichten, viele Legenden. Sie hatte Liebschaften eben mit Caesar, mit Marc Anton, also nach Caesar in der Zeit. Und zwar vermutlich jedenfalls aus dem Grund, dass sie wollte durch eine Anlehnung oder eine Verbindung mit dem mächtigsten Herrscher ihrer Zeit, ihr eigenes Königreich sozusagen am Rande dieses Imperiums erhalten zu können.
Ja.
Und das ist am Anfang auch relativ gut gegangen, aber eben im Zuge der, ich sag mal, Expansionsbestrebungen dann auch des Imperiums, des römischen Imperiums, haben die einfach gesagt, wir übernehmen das jetzt und schaffen diese Konkurrenzkönigstümer ab. Und damit wurde aus Ägypten eine Provinz. Im Übrigen war die Hauptstadt... Aber
ich hätte jetzt ja erwartet, dass Ägypten irgendwie, ne, die haben die Pyramiden gebaut, also dass es ein so starkes Reich ist, dass sie sich gegen die Römer hätten verteidigen können. Das wundert mich eigentlich mein Leben lang schon.
Ja, aber das ist ein Irrtum, weil das Reich, das also die Supermacht jener Zeit war das Römische Imperium, um die Jahrhundertwende oder die Zeitenwende, sagen wir das Jahr Null, gab es auf der Welt keine andere Macht als das Imperium Romanum. Du musst dir überlegen, die herrschten über fast ein Drittel der Weltbevölkerung. Mhm. Und in der Zeit, in der wir jetzt über Ägypten reden, hatten sie die größte Ausdehnung ungefähr jedenfalls. Also am allergrößten war sie vermutlich jedenfalls unter Trajan. Das war rund 100 Jahre später. Aber der Wunsch sozusagen, dieses Gebiet sozusagen zur Vervollkommnung einmal rund ums Mittelmeer,
ja,
war logisch sozusagen. Die nordafrikanische
Klar.
Küste genauso wie Spanien und Frankreich und Italien, natürlich auch Griechenland, halt die Levante, Kleinasien und eben bis runter nach Ägypten. Und sie haben im Übrigen auch sehr viel so gelassen, wie es war. Also Alexandria war die Hauptstadt und nicht etwa Kairo, das war erst viel später. Und insofern haben sie versucht jedenfalls dieses Reich einfach so zu belassen, wie es war. Augustus hat es dann etwas später zu seiner privaten Provinz gemacht sozusagen und allen Konkurrenten verboten, dort seine Füße reinzusetzen, ohne vorher bei ihm um Erlaubnis gebeten zu haben.
Inwiefern Füße reinsetzen? Du darfst sie nicht durchlaufen? Nee.
Genau, er hat sie verboten, sie zu betreten ohne seine Erlaubnis, weil natürlich auch im römischen Imperium gab es Konkurrenzängste und Versuche, sich sozusagen selbst zum Herrscher aufzuschwingen. Und es war eine ziemlich klare Aufteilung. Also der Senat zum Beispiel hatte die Herrschaft über Provinzen, in denen keine Soldaten waren. Und der Kaiser, in diesem Fall Augustus, hatte die Herrschaft über jene Provinzen, in denen Truppen standen, die ihm verbunden waren. Und wenn du dir anguckst, welche Provinzen das waren, dann waren das die außen waren. Also er hatte sozusagen den Ring um diejenigen Provinzen gelegt, die keine Soldaten hatten. Und damit konnte er jeden Widerstand gegen ihn, falls er dann aufkommen würde, sofort im Keime ersticken.
Ich hätte gedacht, dass im gesamten Imperium Truppen gestanden haben.
Nein, also es war nur da sozusagen, also zu dieser Zeit.
Ja,
wir reden
ja
jetzt hier von dieser Zeit. Das war eine ziemlich klare Aufteilung und das war einfach Machtabsicherung und Herrschaftsverteidigung. Und das hat ja auch funktioniert. Insofern so.
Aber wo sind wir gerade? Ungefähr Jahrhundert, so ungefähr.
Ja, Zeitenwende, also null.
Okay, null. Mhm.
So, und diese Ptolemäer haben aber natürlich in Ägypten, und deswegen ist auch Kleopatra so eine wichtige Figur, wegen auch ihr selber und ihrer Vorgänger, natürlich eine ganz starke Struktur hinterlegt. Also sie haben es zum Beispiel hinbekommen, dass die lokalen Eliten stark wurden. Also sie haben sie sozusagen in die Herrschaft mit einbezogen. Das haben die Römer übernommen. Also sie haben einfach nicht, also sie sind nicht mit Gewalt rein und alles unterdrückt und alles platt gemacht, sondern sie haben versucht, sozusagen externe und interne Einflüsse miteinander zu verbinden. Sie haben eben auch die Hauptstadt belassen, wo sie ist, nämlich in Alexandria, hatte ich eben schon gesagt. Und sie haben, ich sag mal, diese griechische Struktur, die das Land hatte, nicht niedergemäht. Genauso wie sie das in Griechenland nicht gemacht haben, sondern haben eher andersrum gesagt, das ist eigentlich ein Kulturausweis, wenn wir auch ein bisschen Griechisch können und wenn wir ein bisschen uns mit der griechischen Kultur auseinandersetzen und griechische Werke lesen können. Insofern haben sie das da auch ganz klug gemacht und das Land eben so belassen, mehr oder weniger.
Und letztendlich sich damit auch die Sympathie der lokalen Bevölkerung nicht erkauft, schon. Aber schon gewonnen, also weil du hast halt, ja, Mensch, die interessieren sich ja für mich.
Ne? Ja, sie wären auch schön blöd gewesen, ehrlich gesagt, weil Ägypten zu der Zeit also wirklich in Wissenschaft und Kultur und natürlich auch in der Medizin eine absolute Vorrangstellung hatte und wirklich ein beachtliches Zentrum war. Und insofern wäre es völlig bescheuert gewesen, das sozusagen mit dem kaputt zu machen oder die Bevölkerung gegen sich aufzuwiegeln. So, und sie haben im Grunde genommen Kleopatra sozusagen abgelöst. Und Kleopatra selber, muss man schon sagen, ist in der, wie soll ich sagen, in der Geschichtsschreibung ihrer Zeit ganz schlecht weggekommen. Sie wird immer so beschrieben als eine große Verführerin. Das ist in der Konnotation damals negativ gemeint, weil sonst hätte man irgendein anderes Adjektiv genommen, um sie zu beschreiben. Caesar, mit dem sie nun wirklich was hatte, beschreibt nur seine militärischen Aktivitäten in Ägypten, aber nicht etwa sein Verhältnis zu Kleopatra, das wird überhaupt nicht erwähnt. Aha. Und der kleine Caesar, also Caesarion, der wird auch da nicht erwähnt, aber es hat ihn gegeben, weil man weiß, dass er eben 31 vor Christus nach der Schlacht von Actium hingerichtet wurde.
Worum ging es in der Schlacht von Actium?
Das war sozusagen die Übernahmeschlacht, sozusagen, wer die gewinnt, übernimmt Ägypten.
Ah, okay. Mhm.
Ja, das war sozusagen eine Entscheidungsschlacht. In den arabischen Quellen im Übrigen wird Kleopatra eher so ein bisschen positiver dargestellt. Aber es gibt eben nichts von ihr selber. Sie hat keinerlei Quellen selbst hinterlassen. Das heißt, man muss alle Berichte, die man über sie hat, naja, möglicherweise als gefärbt ansehen und möglicherweise eben entsprechend betrachten. Also es ist keine einfache Sache, sie vernünftig in die Geschichte einzuordnen. Was ich persönlich erstaunlich finde, ist, sie war halt eine Frau. Und in dieser Position fand ich das oder finde ich das schon relativ fortschrittlich, dass eben hier völlig ohne Probleme in Ermangelung eines männlichen Nachfolgers eine Frau an die Stelle gesetzt wird und eine Pharaonin gibt. Und sie musste nicht mal irgendwie sich mit irgendwem bekämpfen, sondern sie hat erstmal gemeinsam mit ihrem dann allerdings sehr früh verstorbenen Bruder regiert, so eine Art Doppelregentschaft. Und später gab es auch immer noch wieder Mitregenten, aber die entscheidende Person war eben sie. Und das finde ich im Nachhinein betrachtet, selbst wenn es auch vorher schon und auch später noch weibliche Herrscherinnen gegeben hat, dann doch für diese Zeit schon relativ fortschrittlich, ehrlich gesagt. Also das hätte ich so nicht, wie soll ich sagen, erwartet für diese Zeit, weil das doch eine eher männliche und eher militärisch geprägte Phase unserer Geschichte gewesen ist. Jedenfalls ist sie halt eine sagenumwobene, legendenumwobene Frau, die eben bekannt und berühmt geworden ist durch diese Büste und durch ihre Nase und durch die beiden sehr oft verfilmten Liebesgeschichten mit Caesar und mit Marc Anton.
Ich überlege gerade, welche Herrscherinnen gab es denn noch? Katharina die Große fällt mir ein, aber dann wird es schon dünn bei mir. Hast du noch wen?
Ja, also ich meine jetzt in dieser Frühzeit, wo also
Ich wollte ein bisschen lästern und sagen, es hat immer noch 2000 Jahre gedauert, bis die Barbarenstämme, östlich des Rheins.
Nein, es gab die eine oder andere Frau in England auf dem Thron.
Stimmt.
Es gab ganz früh in Dänemark die berühmte Margarete die Erste, das war um 1000 herum. Also es gab schon immer mal wieder Frauen, die eben in den entsprechenden Monarchien sich durchsetzen. Maria Theresia war auch so eine, gleichwohl das manchmal sehr schwierig war, weil eben im Erbrecht ein männlicher Nachkomme erforderlich war und das war dann nicht so einfach, die die entsprechend durchzusetzen. Aber trotzdem ist es schon richtig, die Frage der Frauen an absoluten Führungspositionen, in diesem Falle Pharao oder Kaiserin oder Königin, das war schon eher eine Seltenheit und die meisten waren Männer.
So, wie ist denn Kleopatra eigentlich geendet? Ist es einfach, also Rom hat das halt übernommen da und die ist dann irgendwann einfach gestorben, wie man halt so stirbt? Oder gab es da dann auch noch irgendwie eine großen Tamtam um das Ende der Kleopatra?
Nein, sie ist, das ist eine relativ dramatische Geschichte. Sie ist ja, wie gesagt, auch Legende.
Natürlich.
Es ist einfach nicht so einfach, dass man einfach,
Steintafel.
Sag mal, ja, also es gab in Rom nach Caesar riesige Kämpfe um die Nachfolge, um die Einordnung seiner Herrschaft. Es gab, ich sag mal, auch wiederum Diadochenkämpfe, die also wirklich mit dem Schwert in der Hand ausgetragen wurden. Ich habe eben gesagt, Actium, das war eine dieser Schlachten, wo es um die Durchsetzung der Herrschaft ging, unter anderem auch über Ägypten. Und Antonius war eben einer der, ich sag mal, Kombattanten. Und es gibt jetzt die Legende, dass Kleopatra sich da sehr liebesmäßig in diesen Mann verknallt hätte, um es mal vorsichtig zu sagen. Und es muss eine Art Liebesdrama gewesen sein. So, und als dann wurde dann die Nachricht getragen, ihr geliebter Marc Anton sei also im Kampfe gefallen und er hätte also irgendwie alles Mögliche gemacht und daraufhin begibt sie sich auch sozusagen in den Selbstmord und stürzt sich wohl in ein Schwert, wird in irgendein Kloster verbracht. Das wiederum erfährt Marc Anton, der gar nicht verurteilt oder gar nicht so tot ist, aber schwer verletzt, und dann versucht er zu ihr zu kommen und es angeblich, ich sage jetzt mal, es ist wirklich eine angeblich Geschichte, so am Bettlaken eine Außenmauer eines Klosters hochgeklettert, mit letzten Blutstropfen das Fensterbrett erreicht, hinter der sich seine geliebte Kleopatra befand, und dann sehen sich beide und machen Selbstmord. Und das Ganze ist 30 vor Christus, genauer gesagt am 12. August 30 vor Christus geschehen. Aber da kann ich jetzt wirklich keinerlei Garantie geben.
Das heißt, es gibt 7 Geschichten, wie Kleopatra
vermutlich
geendet. Okay, verstehe.
Vermutlich. Aber jedenfalls ist diese Marc Anton oder Antonius und Kleopatra ist tatsächlich eine tragische Geschichte, weil es vermutlich echte Gefühle waren, nicht einfach nur so eine spekulierte Geschichte, wo man sagt, das ist sinnvoll, wenn ich das jetzt tue, sondern das muss wohl tatsächlich also ernsthaft gewesen sein. Und deswegen ist diese Geschichte so dramatisch und so bekannt einfach auch geworden. Und deswegen scheint es so in ungefähr jedenfalls gewesen zu sein.
Das Ende, das du beschrieben hast, ist das das aus Shakespeare oder ist das
ja
noch mal?
Also das wird unter anderem von ihm. Also das ist ja wirklich oft im Film dargestellt worden und also wie gesagt, das ist oft gemacht worden.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Ja, jetzt haben wir ein bisschen spekuliert, bitteschön.
Okay. Euch danken wir für die Aufmerksamkeit, verweisen euch auf den 23.12.2019, denn da gibt es die passende Ausgabe 1 Stunde History auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.